Ich habe überlegt, welchen Bibeltext ich für die Predigt verwenden möchte, wenn ich das letzte Mal hier stehe, und habe einen ausgewählt, der sehr bekannt ist eigentlich. Ich mag ihn euch gerne vorlesen. Den finden wir in Lukas Kapitel 24. Lukas Kapitel 24. Ab Vers 13 ist in meiner Bibel überschrieben mit der Überschrift Die Emmaus-Jünger. Ihr kennt den Text. Ihr wisst, worum es geht, ist ein sehr bekannter Text, aber weil wir heute früh viel Zeit haben, lese ich ihn in aller Länge für euch vor. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf. Welcher Tag ist gemeint, wenn es heißt derselbe Tag? Was war das für ein Tag? Freitag? Nein, Freitag war das nicht. Das war der Tag der Auferstehung. Ne? Das war ein Sonntag. Die gingen in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Ein schöner Sonntagnachmittagsspaziergang. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und er ging mit ihnen, aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen: Was sind denn das für Dinge, die ihr da miteinander verhandelt unterwegs? Stellt sich so ein bisschen dumm, könnte man sagen. So, zitiert mich damit bloß nicht, dass ich gesagt hätte, Jesus würde sich dumm stellen. Aber so, was ist denn das, worüber ihr da redet? Sie aber blieben traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihm: Ja, was denn? Was ist mir denn geschehen? Sie aber sprachen zu ihm: Na, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk. Und wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grabe gewesen und haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engel gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und sie fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus all dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hinging, und er stellte sich, als wollte er weitergehen, aber sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen am Tisch saß, da nahm er das Brot und dankte und brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem, fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren. Und die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und Simon erschien und sie erzählten ihm wiederum, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Ist eine bekannte Geschichte. Ist eine bekannte Geschichte und auch hier geht es irgendwo um Veränderungen, irgendwo um Umbrüche, wenn auch ganz andere Art, ganz klar. Ich habe den Text ausgewählt, weil mir deutlich wird, wie Jesus in Veränderungen handelt und das fand ich schön. Der Text wird überschrieben, habe ich gerade schon gesagt, in meiner und wahrscheinlich auch in euren Bibeln mit der Überschrift Die Emmaus-Jünger. Habt ihr euch mal gefragt, ob das eigentlich passt? Also ich meine, inwiefern sind diese beiden Männer eigentlich zu dem Zeitpunkt Jünger? Sie sind doch jetzt unterwegs von Jerusalem weg, wieder zurück in ihre Heimat, nehme ich mal an. Die lassen doch jetzt gerade die Enttäuschung der vergangenen Tage und vielleicht die Träume der vergangenen Wochen, Monate hinter sich und ja, kehren zurück. Was heißt das denn, dass sie Jünger sind, wenn der, dem sie nachfolgen, jetzt tot ist? Was für ein Umbruch. Das ist ein ganz gewaltiger Übergang, der hier passiert, ja? Von einem Lebensabschnitt zum nächsten. Gerade noch waren sie brennende Nachfolger und Jünger dieses Mannes, von dem sie dachten, er sei der Messias. Und jetzt ist er tot. Und was hatten sie alles zu bereden an diesem Sonntagnachmittag? Zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, so haben wir gelesen. Das war von Jerusalem 2 Wegstunden entfernt. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. So, ihr stellt euch vor, wir würden jetzt spazieren gehen. Sagen, wir beenden jetzt den Gottesdienst. Stehen jetzt alle auf, gehen unten raus und machen einen schönen Sabbatspaziergang. 1-2 Stunden. Über was für Geschichten würden wir uns unterhalten? Naja, sie zitieren. Von Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und vor allem Volk. Und ihr Lieben, wenn ich das so höre oder wenn ich das so lese, dann höre ich so richtig die Begeisterung daraus. So richtig die Euphorie, wie euphorisch und begeistert sie waren von diesem Jesus. Oh, das ist, als wenn sie sagen würden, das waren gute Zeiten. Das waren gute Zeiten. Und wenn wir spazieren gehen würden heute, dann hoffe ich, dass ihr viel Grund hättet, über Gutes zu erzählen und Grund für Dankbarkeit und wo ihr begeistert seid, das wäre schön. Aber dann fahren sie fort und sagen, wie in unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Und da höre ich was ganz anderes raus. Enttäuschung, Bestürzung, dass dieser Abschnitt jetzt vermeintlich zu Ende gegangen ist. Und dann wird diese Enttäuschung nirgendwo deutlicher als bei diesem Satz, wir aber hofften. Was haben wir zu erzählen, wenn wir auf das schauen, was hinter uns liegt? Das Leben ist ja immer beides. Es ist immer irgendwo angesiedelt zwischen Euphorie und Enttäuschung, irgendwo zwischen Begeisterung und Bestürzung. So sind die Geschichten, die das Leben schreibt. Vielleicht auch mal mit Ungewissheit, so wie die Jünger hier nicht einzuordnen wussten, was die Frauen ihnen über das leere Grab erzählt hatten. Und ich mag die Geschichten vom Ende des Lebens Jesu, weil an sehr wenig Stellen es so ehrlich wird wie hier. Das Leben ist beides. Und das Erste, was mir an diesem Text auffällt und weswegen ich dachte, dass es ein Text ist, den ich gerne dieser Gemeinde mitgeben möchte, ist, dass deutlich wird, Jesus ist auf dem Weg mit dabei. Und so klischeehaft und abgenutzt dieser Satz auch klingt, so sehr glaube ich, dass er wahr ist. Jesus ist mit dabei. Jesus geht mit auf dem Weg. In der Dankbarkeit und in der Freude, in der Enttäuschung und hier sogar im Rückzug. Sogar dort, wo sie sich also, ich sag mal, wegwenden von Jerusalem und all diesen Geschichten und dieses Kapitel mit diesem vermeintlichen Messias, den sie dafür hielten, aber der jetzt tot ist und mehr wissen sie nicht, wo sie dieser ganzen Geschichte jetzt den Rücken zukehren und zurück in ihre Heimat kehren. Auf dem Rückzug ist Jesus mit ihnen. Und das bewegt mich. Jesus geht nicht nur mit ihnen, er geht ihnen auch nach. Und auch wenn sie Jesus nicht erkannt haben, dann erkannte er sie. Und er kannte sie mit all ihren Sorgen, ihrer Enttäuschung, ihrem Schmerz. Und so als ob das die beiden einzigen Menschen auf der Welt wären, gilt ihnen seine ganze Aufmerksamkeit. Jesus sieht uns, egal wie gut oder wie schlecht etwas ist, wie dunkel oder wie hell die Welt ist. Und selbst hier, wo ein Kapitel scheinbar zu Ende ist. Und ich erkenne, dass das nicht nur bei den Jüngern so ist, bei einem Petrus oder Andreas oder Jakobus und Johannes und wie sie alle heißen. Oder dass es nicht nur bei den Frauen so ist, die am Grab dort waren. Nein, dass es selbst bei diesen beiden hier, von denen man vorher noch niemals was gehört hat. Also ihr Lieben, wer ist Kleopas? Der kommt sonst nirgendwo vor, den kennt man nicht. Wird vorher nie erwähnt und hinterher nie erwähnt. Aber wenn die Bibel deutlich macht, dass Jesus mit diesen beiden ist, ich bin sicher, er ist mit uns. Was hat der Herr verheißen? Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das ist das Erste, was ich uns wünsche, dass wir das glauben können und dass uns dieser Glaube Mut schenkt. Dass Gott mit seinem Segen, mit seiner Gegenwart mit uns ist an allen Tagen, in der Euphorie und in der Enttäuschung. In der Begeisterung und in der Bestürzung. Ich weiß, dass er mit uns ist in unserer Freude über all die Dinge, die gut gelaufen sind in der Vergangenheit oder der letzten Woche oder wann auch immer. über die guten Geschichten, die wir zu erzählen haben, die Taufen, die wir hatten, unsere Jugendlichen, über die wir uns freuen, unsere Freunde aus Syrien und Afghanistan, die da sind. Und Gott ist dabei, geht den Weg mit bei Konflikten, die wir hatten, in Krankheit, in Trauer und ich glaube sogar selbst im Rückzug. Das macht mir Hoffnung, das ist kein Klischee, das glaube ich, dass Gott denen nachgeht, dass Jesus denen nachgeht, die im Rückzug sind. Und ich muss auch an einzelne Jugendliche denken, die gerade ihren Weg suchen. Nur offensichtlich sieht man das manchmal nicht. Manchmal lässt sich das anscheinend nicht erkennen. Manchmal lässt sich das offensichtlich nicht erkennen. Und hier steht, aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Warum haben sie ihn nicht erkannt? Nicht weil die Nachmittagssonne so tief steht und sie geblendet hätte? Nicht weil Jesus sich verkleidet hätte oder weil sie ihn noch niemals von so nah gesehen hätten vorher? Ihre Augen wurden gehalten. Und ich erkenne da ein Muster. Ihr Lieben, ich erkenne so ein Muster. Maria am leeren Grab sieht Jesus, erkennt ihn nicht, sondern hält ihn für den Gärtner. Oder die Jünger, denen Jesus begegnet, erkennen ihn nicht gleich, sondern sie halten ihn für einen Geist. Und hier die zwei Jünger, die ihn einfach nicht erkennen, obgleich er direkt neben ihm steht. Und 2 Stunden lang unterhalten sie sich ja sogar über Jesus und erinnern sich an Jesus und denken an diesen Rabbi. Und er steht direkt neben ihnen und sie erkennen ihn nicht. Und das bringt mich ein wenig zum Nachdenken, denn ganz ehrlich, wer bin ich, dass ich mir anmaßen würde, dass ich Gott oder Jesus oder sein Handeln in dieser Welt immer erkennen würde? Manchmal lässt es sich nicht erkennen. Ja, ich bin davon überzeugt, dass Gott immer da ist und den Weg mit uns geht, aber manchmal sehe ich es nicht. Und ich habe mich gefragt, warum gibt er sich eigentlich nicht gleich zu erkennen? Wo liegt denn da der Gewinn? Was ist denn da die Idee dahinter? Ist das irgendwie Gottes übernatürliches Handeln, um dieser Geschichte mit den Jüngern so ein bisschen mehr Spannung zu geben? So ein bisschen mehr Pep? Ich lasse sie mich erstmal nicht erkennen. Warum? Ich weiß nicht, habt ihr schon mal so eine Gelegenheit gehabt, wo ihr gerne nicht erkannt werden wolltet? Vielleicht eine positive und nicht eine negative? Manchmal ist es ja so, wenn Väter sich als Weihnachtsmann verkleiden für ihre Kinder vielleicht oder so, ich weiß nicht. Sie mal nicht erkannt werden? Warum? Ich habe überlegt, ob ich diese Geschichte erzählen sollte, aber ich will sie gerne erzählen, weil ich finde sie einfach so lustig und humorvoll. Von einem Kollegen von mir, ich sage den Namen nicht, aber der auch versetzt wurde und sich gedacht hat vorher, ach, ich kenn die neuen Gemeinden noch nicht, wo ich hinkomme, und sie kennen mich auch noch nicht, die wissen gar nicht, wer ich bin. Ich mache Folgendes, ich gehe mal so ganz inkognito hin und guck mal, was da so abgeht. Das war so seine Überlegung. Ich gehe mal hin und ich will mal schauen, was da so läuft. Mal ein bisschen Mäuschen spielen. Und da ging er dorthin und er hat sich überlegt, wenn ich in diese Gemeinde gehe, so ein paar Wochen vor meinem Amtsantritt, dann komme ich auch hin ohne Anzug, damit sie gar nicht erst auf die Idee kommen zu denken, dass ich der neue Prediger wäre. Ja, dann hat er sich einfach seine Jeans angezogen und einen ausgewaschenen Pullover, weiß ich nicht, und geht nur einfach in den Gottesdienst. Und dann hat er sich gedacht, naja, damit ich nicht vorher in irgendwelche Gespräche verwickelt werde, mache ich Folgendes, ich komme noch ein bisschen zu spät. Und dann ging er dorthin in seine neue Gemeinde und geht hin und kommt zu spät und ist in seiner normalen Alltagsstraßenkleidung. Und in der Pause kommen Geschwister auf den vermeintlichen Gast zu und fragen, wie heißt du? Ich heiße, und dann nennt er seinen Namen. Und mit Nachnamen? Dann sind das ein Nachnamen. Dann bist du unser neuer Prediger, sagen sie. Und ihr Lieben, das Spaßige an der Geschichte, an dem Tag ist der Prediger, der eingeteilt war, der ist ausgefallen und so hält er seine Antrittspredigt in seiner neuen Kirche, unvorbereitet in seiner Straßenkleidung. Sie haben es mit sehr viel Wohlwollen entgegengenommen. Aber ich hab an diese Geschichte denken müssen und mich gefragt, ist das, was Jesus hier machen will? Mal Mäuschen spielen, mal gucken, was würden sich die Jünger so über mich erzählen? Ja, das passt nicht. Will er seine Leute prüfen? Ja, ihre Augen wurden gehalten, steht dort. Und ich frage mich, wovon wurden die Augen gehalten? Und eine Idee, es ist nur eine Idee, vielleicht ist das nicht die Wahrheit, ich weiß es nicht, aber es ist eine Idee. Vielleicht wurden die Augen gehalten von ihren eigenen Gedanken und Sorgen, die so groß sind und so schwer sind, dass sie Jesus, der direkt neben ihnen ist, nicht wahrnehmen. Vielleicht wurden sie von den eigenen Plänen und Überzeugungen und vielleicht von den eigenen Träumen gehalten. Vielleicht wurden sie gehalten von ihren Vorstellungen darüber, wie der Messias zu sein habe, wie er sich zu verhalten habe, was er zu tun habe. Vielleicht waren sie so sehr drin in diesem Denken. Und ihr Lieben, das wünsche ich uns, dass unsere Überzeugungen und Erwartungen uns nicht verblenden und blind machen für das Überraschende und Unvorhergesehene, für dieses ganz andere Handeln Gottes. Ich wünsche uns, dass wir niemals in Gefahr geraten, Gott in irgendwelche Muster hineinpressen zu wollen. Und wenn ich diesen Satz höre, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott so und so, ja, natürlich kannst du es dir nicht vorstellen. Das ist doch die Idee bei Gott. Sondern ich wünsche uns, dass wir stattdessen die Frage stellen, und zwar ernsthaft: Gott, wo bist du? Wo wirkst du gerade? Und ich habe es einfach nicht wahrgenommen. Denn wenn ich daran glaube, dass Gott mit uns geht und wenn ich es manchmal nicht erkenne, dann, Gott, zeig mir wo. Wissen ist Stückwerk und ich wünsche uns, dass wir eine Gemeinde sind und bleiben. Nicht die meint, dass sie alles wüsste, sondern die Fragen stellt und den Herrn sucht. Ja, so lesen wir, wurden die Augen der Jünger gehalten. Was wollten die Jünger eigentlich? Was wollten die Jünger? Was wollten die beiden? Ja, wir hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Erlösung. Erlösung wollten sie, oh. Wovon? Erlösung aus Not und Armut und Hunger und Abhängigkeit? Befreiung von der Knechtschaft und der Unterdrückung? Wollten einen Messias haben, der ihnen die Probleme und Sorgen wegnimmt? Am liebsten ganz einfach. Ohne dass sie groß was dafür tun müssten, wollten den Sieg haben, ohne dass sie dafür kämpfen müssten. Aber irgendwie ist er ganz anders. Und irgendwie handelt er ganz anders. Und auch wenn ich mir manchmal wünschte, es wäre nicht so, aber ich bete, dass Gott uns Glauben und Vertrauen gibt, diesen seinen Weg anzunehmen. Da spricht Jesus diesen Satz zu ihnen und der ist so stark, wenn man darüber nachdenkt. O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Musste das nicht so passieren? Und mit diesem einen Satz, ihr Lieben, dreht Jesus alles auf den Kopf. Mit diesem einen Satz dreht er das ganze Verständnis, das ganze Begreifen auf dem Kopf über das, was in den letzten 3 Tagen passiert ist. Damit sagt er nämlich, ihr Lieben, das ist keine Katastrophe. Das ist kein Desaster. Das ist genau so gekommen, wie es kommen sollte. Das war so eingeplant. Bei all dem, was passiert ist dort in den letzten vergangenen Tagen, womit wir uns heute im Bibelgespräch beschäftigt haben, bei all dem hat Gott die Kontrolle gehabt. Das war sein Weg. Und auch wenn sich Jesus sicherlich einen anderen Weg gewünscht hat, ihr wisst, wie ihr im Garten Gethsemane betet. Wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. So. Auch wenn er sich was anderes gewünscht hat, diesen Weg ist er gegangen. Und vielleicht sagt er uns damit, ich bin nicht gekommen, um dir den Weg wegzunehmen oder abzunehmen oder zu ersparen. Aber ich bin gekommen, mit dir zu gehen, bis wir nach Hause ankommen. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Jesus dreht das Verständnis auf dem Kopf. Denn das, was er damit letzten Endes sagt, ist, dass genau das, was euch enttäuscht hat, genau das, weswegen ihr jetzt verzweifelt seid und zurückkehrt ins alte Leben, genau das, was euch bestürzt, ist eigentlich dasjenige, was beweist, dass Gott treu ist. Das muss man sich mal vorstellen. Diese beiden Jünger, die sind enttäuscht auf dem Weg zurück in ihr altes Leben. Und Jesus sagt, das musste so kommen. Genau das, was euch enttäuscht hat, ist dasjenige, was so sein sollte. Was beweist, dass Gott treu ist. Und das wünsche ich uns auch, dass wir in allem, was passiert, Gottes Handeln drin sehen können und seine Treue. Und das gibt es an so vielen Stellen in der Bibel. Haben wir doch heute früh im Gebet gehört, ne? War das nicht der Satz? Wenn dies anfängt zu geschehen, hebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Ne, das sagt Jesus eigentlich, das, weswegen alle Welt enttäuscht sein wird. Das, was alle Leute unglücklich machen wird. Ihr könnt eure Häupter erheben. Dreht alles auf den Kopf. Und so ist das, wenn Menschen Gott begegnen, dann ändert sich was. Dann ändert das meinen Blick auf das, was war, meine Bewertung und auch meinen Blick auf das, was kommen wird. Und das möge auch bei uns so sein. Und dann kehrt er mit ihnen ein und sie essen und dann steht dort drin, und das ist für mich so spannend und cool irgendwie, dann steht dort geschrieben, da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und was ist der nächste Satz? Der nächste Satz. Und er verschwand. Also, das ist doch echt ein Ding, oder? So 2 Stunden lang gehen sie mit ihm spazieren, 2 Stunden sind sie unterwegs und sie erkennen ihn nicht, obwohl er ihnen alles auslegt. Und dann endlich ist dieser eine Moment gekommen, wo sie ihn erkennen und dann verschwindet er wieder. Warum? Warum geht nicht Jesus zum Beispiel zurück mit ihnen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht erklären. Aber ich weiß, dass diese kurze Begegnung ganz viel verändert hat. Begegnung mit Gott ermöglicht diesen frischen Blick auf das, was war. Oh, wie sie dann überlegen, brannte nicht unser Herz. Die Begegnung mit Gott, die ermöglicht ganz neue Zukunftsperspektiven. Und mit einem Mal, so wie sie dem Auferstandenen begegnet sind, steht bei ihnen etwas zum Leben auf. Und dann heißt es plötzlich nicht mehr, oh, komm mit uns rein, denn es will Abend werden und die Nacht ist hereingebrochen, all diese Dinge. Es ist spät geworden. Mit einem Mal heißt es, sie kehrten zurück nach Jerusalem zu derselben Stunde. Mitten in der Nacht. Da, wo sie schon den ganzen Marsch hinter sich haben, sagen sie, jetzt ist was passiert. Jetzt bin ich Gott begegnet, jetzt bin ich Jesus begegnet. Und diese Begegnung setzt so viel neue Kraft in ihnen frei, dass sie sagen, ich muss sofort zurückgehen. Jetzt durchs Dunkle, ich muss sofort zurückgehen, 2 Stunden lang. Wir müssen hin zu unseren Brüdern und Schwestern und das müssen wir ihnen erzählen. Und ich glaube, so ist das, wenn man Gott begegnet. Und wenn es nur ein Augenblick ist, dann passiert da was. Gott begegnen heißt auch Kraft gewinnen. Und das wünsche ich uns, dass Gott beflügelt und Kraft schenkt. Uns als Gemeinde, die wir manchmal damit beschäftigt sind, dass Kräfte langsam schwinden. Ich wünsche uns, dass Gott Kraft schenkt, wo wir ihm begegnen. Dass er Umdenken bewirkt. Und dass dieses Umdenken und dass diese Begegnung bewirkt, einen völlig neuen Weg einzuschlagen. Diesen Weg, unseren Weg, dass es nachhaltig verändert wird. So wie diese Jünger erlebt haben, dass die Geschichte dort nicht vorbei ist, sondern dort erst anfängt. Dass wir das erleben, wo Gott uns begegnet. Dieser Herr Jesus, unser Gott, der Heilige Geist, er sei mit uns als Gemeinde. In vielen Begegnungen. Er ist immer mit uns. Manchmal sehen wir es nicht. Ich wünsche uns, dass wir es öfters können. Ich wünsche uns, dass wir die Augen offen behalten, ihn zu suchen, wo wir ihn nicht sehen. Uns überraschen zu lassen, dort, wo wir es nicht erwarten würden. Uns von ihm dann führen zu lassen auf neue Wege. Ich möchte euch herzlich danken für die schöne Zeit in dieser Gemeinde. Und ich möchte euch gerne danken für die vielen Dinge, die ich lernen durfte. Eine Änderung gab es in der Vergangenheit auch immer. Das ist schon gehört, ich habe angefangen als Praktikant und dann 1000 Mal haben sich Verantwortungen geändert zwischen Ulf und mir und zum Schluss, als Ulf weg war sowieso. Danke für alles, was ich lernen konnte. Ich danke euch für all die Segnungen, die wir empfangen haben hier. Für die vielen Erfahrungen, für die offenen Arme, mit denen ihr mir und Miriam und Julian begegnet seid. Ich danke euch für sehr viel Liebe. Und wir sind Gott sehr dankbar für diese Gemeinde, für diesen Ausbildungsplatz, den ich hier hatte, für den schönen Start, den wir als junge Familie hier hatten. Ich wünschte, ich hätte mehr Russisch gelernt in der Zeit hier. Ich spreche jetzt für Miriam und mich. Wir haben euch sehr lieb gewonnen. Und wir werden auf jeden Fall mit einem weinenden Auge weiterziehen. Danke.